ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los.
Und hier sind wir wieder. Ariana ist da.
Hi. Das ist wirklich wie der Anfang von Bibi und Tina. Und da ist Judith.
Ja, und wo sind die Ponys und die Shetties?
Nicht da.
Der Pferdemädchen-Podcast, in dem es nicht um Pferde geht.
Und auch nicht um Mädchen.
Nein, aber um Buchstaben.
So, letztes Mal haben wir den Buchstaben A besprochen. Ist ja, wir reden einfach über alles, was uns im Leben bewegt, über gesellschaftliche, popkulturelle Themen. Also das finde ich ist immer so pressemäßig so Shishi, wenn man eigentlich sagt, okay, sie labern einfach über alles.
Genau, es ist einfach ein Laber-Podcast, ja. Und wir hatten sogar überlegt, ob wir sagen würden, wir machen so einen Lifestyle-Podcast, weil wir einfach über alles sprechen, was irgendwie mit Lifestyle zu tun hat, aber...
Da zuckt es bei mir in der Magengegend.
Ja, eben, also schlaue Menschen haben dann gesagt, dass das Wort Lifestyle nun wirklich total überholt ist. Und deswegen hat es jetzt nichts, gar nichts mehr mit Lifestyle zu tun.
Aber wir gehen das Alphabet durch, das haben wir uns gedacht. Wir haben überlegt, okay, was machen wir für ein Konzept? Wir haben uns was Ausgefuchstes einfallen lassen. Wir haben ein Beratungsteam, ein Consultant-Agency aus den USA damit beauftragt. Mehrere Millionen Euro sind da geflossen und die haben dann uns am Ende ein buchdickes Konzept hingelegt und haben gesagt, okay, the idea is you take the Alphabet. Was heißt Alphabet auf Englisch? The Alphabet. Und letztes Mal, in der ersten Folge, haben wir mit A angefangen. Heute Folge 2, Achtung, Achtung, nachgedacht. Heute kommt... der Buchstabe B.
Ich finde es schön, dass du kurz überlegt
hast. Ich weiß auch nicht, warum ich da kurz nachdenken musste.
Warte, was war nochmal? Ja, stimmt. Wir wollen heute über den Buchstaben B sprechen. Und du hast letztes Mal gesagt, dass wir eigentlich mit dem Wort Bilanz beginnen müssen.
Stimmt.
Ne? Weil wir hatten ja in dem letzten Podcast ein paar Themen, die wir so als Hausaufgaben mitgenommen haben.
Stimmt. Ne?
Ich habe gesagt, du bist eingeladen, bei mir eine Rotlichtdusche zu nehmen. Das hat nicht stattgefunden,
leider. Ich habe es noch nicht zu dir geschafft, aber wir holen das nach.
Das stimmt.
Ich durfte ja schon mal bei dir zu Hause sein und ich liebe dein Zuhause, ich liebe die kleine Farm, ich liebe alles, was da kreucht und fleucht.
Wir haben schon im Stroh gesessen zusammen.
Ja, gelegen sogar
gelegen
halt. Dein Kater hat seine Rosette mir ins Gesicht gedrückt. Es gibt Fotos davon. Stimmt. Jack war das, glaube ich, ne?
Ja, Kater ja. Jack. Jack genau. The Swiffer hat da seine haarlose, entharte Rosette in
die er in deiner
Rotlichtdusche
sich enthaart.
Genau. Wir haben nur deshalb jetzt über, Entschuldigung, also gleich Entschuldigung vorweg, wir haben jetzt über eine haarlose Rosette gesprochen, weil das Thema Achselbehaarung und Körperbehaarung bei dem Buchstaben A im ersten Podcast ein großes Thema war.
Mhm.
Unter anderem aber auch das Wort Achtsamkeit. Und das war die zweite Hausaufgabe neben dem Duschen, ne? Die Dusche, die du bei mir zu Hause einnehmen sollst, die Rotlichtdusche. Ich habe gesagt, ich werde mich nochmal mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzen, weil ich das Gefühl hatte, dass es mit meinem Leben gar nichts zu tun hat, weil ich immer so viele Sachen gleichzeitig mache. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht und es gibt diese Momente der Achtsamkeit. Ich wusste nur nicht, dass es so heißt. Und zwar, wenn ich im Garten am Beet bin und mich wirklich nur auf das Gärtnern konzentriere, dann mache ich auch nichts anderes. Also ich habe Naturgeräusche, ich höre Vögel, ich höre die Hühnergacker nebenan. Ich liebe das, diese ganzen Tiergeräusche zu hören. Ab und zu kommt auch mal ein Flugzeug, weil ich so in einer Einflugschneise wohne. Aber eigentlich konzentriere ich mich auf das, was meine Hände tun und das macht mich auch glücklich. Und beim Reiten mache ich auch nichts anderes. Weil Videoschalten, Zoom-Schalten und Telefonieren während des Springreitens ist, davon ist abzuraten.
Stimmt, beim
Richtig.
Springreiten, genau. Ich finde, so beim Ausreiten in der Natur würde das funktionieren. Da kann man sich auch wieder so beschallen mit, was weiß ich, einem Podcast oder Musik oder so. Aber Springreiten, da sollte man sehr konzentriert sein.
Das stimmt. Und ich denke auch beim Ausreiten und Joggen ganz oft so, also es gibt auch beim Reiten Momente, wo meine Gedanken abschweifen. Ne? Und das sind ganz oft so Momente, wo ich dann eine kreative Idee habe. Wo mir plötzlich was einfällt, ein neues Projekt anzugehen oder irgendwelche Texte für Bücher mir plötzlich in den Kopf kommen, irgendwelche Ideen für Plots und so. Das passiert ganz oft so, wenn ich in Bewegung bin und eigentlich in einem Moment, den man jetzt auch für Achtsamkeit ausgeben könnte, sage ich jetzt mal, ne? Indem man sich nur darauf konzentriert. Aber dann schweifen meine Gedanken ab und ich habe irgendwie einen kreativen Input.
Du, manchmal macht man das alles ja auch, man braucht einfach nur einen fancy Begriff dafür und dann merkt man, ah ja, wobei so fancy ist der Begriff Achtsamkeit nicht, aber du kennst doch bestimmt auch diesen Satz oder diese Forderung, dass oft gesagt wird, wir müssen uns wieder mehr langweilen. Ich finde, das entspricht ja genau dem, wenn man joggen geht und eben nichts auf den Ohren hat, keinen Kopfhörer, auf der irgendeine Musik läuft, sondern einfach nur so durch über Stock und Stein, Wald und Wiesen, dann genau wie du sagst, kommen einem Gedanken und Ideen. Das müssen nicht immer kreative Ideen sein. Manchmal ist es einfach auch nur so, dass man merkt, ah, seit 10 Jahren läuft mein Leben irgendwie im gleichen Trott. Eigentlich hätte ich mal Lust auf was Neues. Und ich glaube, dass wenn man diese Gedanken immer erstickt mit irgendeinem Podcast, irgendeiner Fernsehsendung, irgendeiner Handy-Daddelei, dann haben die gar keinen Raum, um rauszukommen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen...
Ich finde, du hast total recht.
Nicht, ja. Ja, weil, oh, danke.
Ich denke gerade, also jetzt fühle ich mich nämlich doch ganz doll angesprochen von diesem Thema, wo ich ja in der ersten Folge noch dachte, boah, nee, das ist irgendwie gar nicht meins, ne, irgendwie esoterisch angehaucht Achtsamkeit. Ich nenne das ja immer die innere Stimme und den inneren Kompass. Und die hat ja bei mir letztlich dazu geführt auch, dass ich mein Leben verändert habe. Mhm. Dass ich rausgezogen bin aufs Land, dass ich keine Nachrichtensendung mehr mache, sondern mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren möchte, weil ich meiner inneren Stimme zugehört habe. Und du hast recht, man muss der inneren Stimme natürlich die Möglichkeit geben, auch laut zu werden. Also wenn man sie immer nur erstickt mit Aktion, mit Aktionismus vielleicht sogar und mit Tätigkeiten und anderen Dingen, dann übertönt man sie vielleicht auch und dann wird es anstrengend. Und ich glaube, dass man dann auch unglücklich wird, wenn man dieser inneren Stimme nicht irgendwie auch die Möglichkeit gibt, sich melden zu können. Ja, in unserem Alltag. Mhm. Und dann hört man hin und dann hört man vielleicht über ein paar Monate hin und über ein paar Jahre und merkt, okay, das ist jetzt kein Spleen, keine kurzfristige Idee. Das ist ein tiefer innerer Wunsch in mir nach Veränderung. Und wenn man den dann geht, ich glaube, dass das dann der Weg auch ist ins Glück. Also ich glaube, wenn man seine innere Stimme immer wieder leise dreht, das kostet unfassbar viel Energie und es ist auch nicht gesund. Und deswegen ist es möglicherweise, ich habe ja wie gesagt noch kein Buch über Achtsamkeit gelesen, aber möglicherweise ist es ja genau das. Ich habe dem Ganzen immer nur einen anderen Namen gegeben. Könnte sein.
Oder man merkt, irgendwann ist es einfach nur Paranoia und man hört Stimmen. Das könnte auch sein. Dann kann man mit zum Neurologen gehen.
Ja, es ist gar nicht die eigene. Ja, du hast recht.
Ich habe auch eine Stimme gehört, Judith, und sie hat mir gesagt, Ariana, du wolltest noch recherchieren, ob der Begriff Homefarming wirklich von Judith Rakers kommt. Ich habe es gemacht. Ich kann dir sagen, ich habe es auf der Suchmaschine meines Vertrauens gemacht. Es gibt natürlich noch viele andere Suchmaschinen, aber ich war bei Google. Und du warst Treffer 3, glaube ich. Das ist schon sehr gut. Also wenn hast du eine Person bei dir, komm, so transparent können wir jetzt mal sein, die so Suchmaschinenoptimierung macht, SEO?
Ja, wir haben SEO-Optimierung. Ich habe ein Online-Magazin, also ein kostenloses Online-Magazin zum Thema Homefarming. Und da machen wir auch SEO-Optimierung.
So, und die Person, die bekommt eine Gehaltserhöhung, weil die macht einen super guten Job, weil du warst unfassbar weit oben.
Wer war denn an 1 und 2?
So eine Gartenfirma, warte, ich versuch's
das
mal, vielleicht finde ich es noch.
Weil als ich angefangen habe mit Homefarming, da war das noch nicht besetzt.
Warte, lass mich
gucken. Da bereit
ich hab's
gemacht.
Noch offen. Ja, es ist ein deutscher Blog.
Zeig mal.
Guck
ist das
mal da oben.
Mein eigener?
Nee, das ist nicht deiner, den hätte ich erkannt. Ich kenne alles von dir,
denn?
Judith.
Ja.
Oh. Was ist das denn?
Das gibt's ja nicht.
Jetzt gibt's Ärger.
Okay, danke.
Ja. ich sehe gerade, ne, da sind noch andere. Hier sind auch so irgendwie so Blogs oder irgendwie. Das ist, glaube ich, ein Artikel mit dir.
Das kann sein.
Das kann ich gerade nicht öffnen, weil mein Handy ist ja auf Flugmodus, weil ich bin eine vorbildliche, moderierende Person. Aber hier, mein kleines Häuschen im Hamburger Umland, liebevoll meine kleine Farm genannt
das
habe.
Bin ich.
Das bist du. Okay.
Das bin ich. Du
Ach,
warst
krass.
Ja schon da.
Dann ist eigentlich das hier nur das Erste. Wenn ihr das mal bei einer wenn ihr bei einer Suchmaschine eurer Wahl Begriff Homefarming, also auch mit Begriff eingibt, dann kommt nur ein einziger Treffer und dann kommt alles, was mit Judith zu tun hat.
Gott sei Dank.
Ich finde, das kann man gelten lassen. Du hast den Begriff erfunden.
Das stimmt, aber wir machen ja heute nichts über H wie Homefarming, sondern wir sind bei B.
Richtig.
Und ich habe dir einen Begriff mitgebracht, der in meinem Leben auch keine Rolle spielt. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass auch bei wirklich langem Nachdenken er keine Rolle spielt.
Oh
nicht
Gott.
So wie bei Achtsamkeit, wo ich nachher denke, okay, vielleicht doch und ich muss noch mal ein bisschen so in mich gehen.
Ich bin
und
so
zwar
gespannt.
Der Begriff Bouldern. Weißt du, was Bouldern ist?
Ja, na klar, ich habe mal neben einer Boulderhalle gewohnt.
Das ist, wenn man sich so hochzieht an quasi künstlich geschaffenen Felswänden.
Ja.
Ne? Mit so Griff, wie nennt sich das? So Griffmulden und dann kann man da so, mhm. Und dann gibt es so verschiedene Wege, die nach oben führen, leichte, mittlere, schwere Wege. Ich habe das ja noch nie gemacht, deswegen weiß ich es nicht so genau. Mhm. Und dann kommt man irgendwann oben an. Also ein Sport ist das.
Ja.
Ja, den man natürlich auch draußen machen kann. Dann klettert man an Felswänden oder eben bouldern in einer Boulderhalle. Und ich habe mich auch ein bisschen eingelesen in das Thema und weiß jetzt, dass es eine sichere Absprunghöhe gibt.
Was bedeutet das, eine sichere Absprunghöhe?
Ja, also so definieren viele Boulderhallen eine Maximalhöhe von 4,50 Meter.
Als Absprunghöhe?
Als sichere Absprunghöhe.
Aber was heißt denn Absprung?
Ja, wenn du runterfällst, denke ich. Oder wenn du dich, also du musst ja irgendwie, du lässt dich dann ja wahrscheinlich fallen und springst dann runter. Und unten sind ja immer so Matten oder so ausgelegt, so wie Matratzen. Und ich finde 4,50 Meter, und jetzt kommen wir auf das schlimmste Thema in meinem Leben, ich habe ganz dolle Höhenangst.
Ah.
4,50 Meter ist für mich der absolute Albtraum. Also ich kriege schon auf Stufe 2 auf der Leiter Höhenangst und möchte auf keinen Fall noch Stufe 3 erklimmen. Ist das ein Thema bei dir, Höhenangst, oder kannst du gut mit Höhe?
Nee, ist gar kein Thema. Ich kann sehr gut mit Höhe.
Ehrlich?
Ja, aber mir fällt gerade sofort ein, dass ich super gerne mit dir mal so ein Vertrauensseminar machen würde, wo man sich so fallen lässt und dann wird man so aufgefangen. Und ich stelle mir gerade vor, es gibt, glaube ich, in den USA, in New York, gibt so einen Aussichtspunkt, den gibt es ja, glaube ich, in vielen anderen Städten. Das ist wie so ein wie so eine Gebäudespitze, also wo zwei Wände aufeinandertreffen, sind aber Glaswände oder also als würde ein Fenster aufeinandertreffen und unten ist auch verglast. Das heißt, du hast nur durchsichtige Wände und Boden.
Nee.
So, doch, und da möchte ich mit dir ein Vertrauensseminar machen.
Nein, da möchte ich kein Vertrauensseminar machen.
Da lässt du dich so nach hinten fallen in meine Arme und ich fange dich auf.
Nein, ich kann da schon nicht hoch, wirklich. Es gibt Geschäfte in der Hamburger Innenstadt, da war ich noch nicht in der ersten Etage. Weil
Da
fängt es schon an, weil da eine Treppe hochführt, wo man so durchgucken kann, so komisch. Wirklich. Ich möchte das nicht. Ich habe wirklich Höhenangst. Und ich wurde in meinem beruflichen Leben schon sehr oft mit dem Thema Höhe konfrontiert, weil natürlich, ich drehe Reportagen.
Ja.
Ne? Also für die Reise, für das Reisemagazin Wunderschön zum Beispiel. Und früher habe ich Inselreportagen gemacht. Und viele Aktivitäten haben einfach mit Höhe zu tun. Und jemand, der keine Höhenangst hat, kann sich nicht vorstellen, dass das wirklich so ein existenziell schwieriges Thema ist für einen Menschen, wenn man Höhenangst hat. Also ich kriege da wirklich, eine Panikattacke, wenn ich dem ausgesetzt bin zu lange.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel mal bei einer Reportage, sollte ich den Baumwipfelpfad auf Rügen mit Franziska Knuppe, weißt du, das Model?
Das Model, ja.
Genau, erklimmen, weil sie kommt aus der Ecke und sie sollte mir ein bisschen was zeigen. Und das war halt
und sie
so
ist ja auch sehr weit oben.
Sie ist auch sehr groß, hoch. Genau, ja. Stimmt. Deswegen war es für sie auch nicht so hoch wie für mich,
weil
ich ja nur 1,75 bin. Und wir sind dann da hoch und irgendwie kurz vor dem Gipfel konnte ich einfach nicht mehr weitergehen. Ich war so konzentriert ins Gespräch, das ist so ein Weg, ne? Wie so ein Spiralweg, der um einen Baum herumführt, nach ganz oben, so ein Aussichtspunkt dann. Und ich war schon fast ganz oben, also drittletzte Rotunde oder so. Und dann ist mir irgendwie erst bewusst geworden, weil ich so vertieft war ins Interview, dass mittlerweile die Bäume um uns herum schon aufgehört hatten und nur noch unser Baum ging noch höher und die Rotunden. Und ich kriegte plötzlich ein Gefühl von Höhe, weil wir aus diesem Wald raus waren. Und ich konnte nicht mehr weitergehen. Meine Beine haben versagt. Also das habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gehabt, dass mein Körper mir nicht mehr gehorcht hat.
Bist du quasi vor der Kamera zusammengebrochen?
Ja, ich habe dann gesagt, Moment, ich muss mal kurz, ich kann gerade nicht und so. Und dann haben wir kurz abgebrochen, das Interview, das ist ja nicht live, ne? Das ist ja eine Aufzeichnung. Ich habe gesagt, Moment, ich muss mich ganz kurz kommen, also irgendwie wieder ins Gleichgewicht bringen.
Im Privatfernsehen wäre das der Moment, wo man dann draufgehalten hätte. Das
Richtig.
Verkauft sich sehr gut.
Genau, weil ich auch noch angefangen habe zu heulen.
Oh Gott,
mir liefen
Armer.
Dann, ja wirklich, es war so schlimm und mir war das so peinlich, weil ich das auch so unprofessionell fand von mir selber. Ne? Und weißt du, die Pressefrau von dieser Aussichtsgeschichte war mit dabei, von dieser Sehenswürdigkeit.
Von den Bäumen.
Ja, vom Baumwipfelpfad und unser Kamerateam. Und ich sollte ja auch jetzt oben dieses Interview auch zu Ende bringen. Das gehört ja auch mit zur Story, dass man dann da steht und man guckt so über die Bäume. Und ich konnte das nicht leisten. Und ich bin so wahnsinnig preußisch. Ich will das dann gut machen, meinen Job, weißt du? Und auch zu 100%. Und ich konnte aber da nur 70 geben. Und eigentlich habe ich gedacht, eigentlich können wir die ganze Geschichte erst nicht mehr gebrauchen, weil wir können nicht abbrechen auf dem Weg nach oben. Und dann war es aber so, dass ich wirklich nicht mehr konnte. Ich konnte aber auch nicht mehr runtergehen. Das heißt, ich konnte einfach gar nichts mehr, weil mein Körper, und das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass mir das passiert ist, hat mir nicht mehr gehorcht. Krass. Deswegen kann ich Leute, die sagen, sie haben eine Panikattacke, so gut verstehen. Weil ich hatte es Gott sei Dank nur einmal, aber ich hatte auch dieses Gefühl, ich habe meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Und dann mussten die mich so rechts und links einhaken. Und so. Und ich habe
weiter. Hat Franziska Knuppe dich dann getragen?
Nee, die ist alleine nach oben. Und hat dann da irgendwie noch so ein bisschen, weißt du, so.
Natürlich.
Sie musste ja fand voll nett von ihr, dass sie die Geschichte zu Ende gebracht hat, weißt du?
Ja.
Ich bin dann nach unten, die Pressefrau irgendwie mich links eingehakt, weißt du? Und irgendwie unser Aufnahmeleiter rechts. Und die mussten mich da so richtig so unterhaken und runterführen, weil ich eben, und ich habe die ganze Zeit dann geweint dabei. Und mir war das, ich habe aber auch gelacht, weil es war mir so peinlich. Und dann kamen, weißt du, so 5-jährige Kinder mir entgegen. Und was hat die Frau? Weißt du? Und es war mir so peinlich, weil natürlich, wir waren mit dem Fernsehteam da und alle haben geguckt und so. Und ich dachte, boah, wie schlimm ist das denn? Das war so fürchterlich. Und es war meine erste richtige Reisereportage. Und da ist das passiert.
Also ist schon ein Weilchen her.
Es ist schon ganz lange her. Fast, also ich weiß gar nicht, über 10 Jahre schon. Und dann sind wir, ja, ich glaube 10 Jahre ungefähr. Und dann musste ich ein paar Wochen später auf Sylt drehen. Das war die zweite. Und da waren die dann bei der Buchbesprechung. Es gibt dann immer so ein Autorenteam, die machen sich so, überlegen sich, was könnte man machen, welche Aktivitäten. Und die haben dann gesagt, lass uns doch einen Fallschirmsprung machen. Direkt am Anfang des Films. Also Judith landet quasi fallschirmspringend auf Sylt und erkundet dann die Insel.
Mhm.
Und ich habe dann schon gedacht, so, ey, Fallschirmspringen, das ist ja absolut Horror, wenn man Höhenangst hat, ne? Aber dann dachte ich, naja, okay, beim Flugzeug hast du auch keine Angst oder im Helikopter, also wenn was um mich rum ist, habe ich keine Angst.
Ich möchte die Frage nur einmal kurz provokant stellen. Du hast ich zitiere einfach nur dich, du hast einen kompletten Nervenzusammenbruch bekommen, eine Panikattacke, weil du an einem Baum hochgegangen bist. Und dann dachtest du, kein Problem, ich springe als nächstes aus dem Flugzeug.
Nee, ich habe nicht gedacht, kein Problem, aber ich dachte, dass der Moment der Überwindung kürzer ist.
Wirklich?
Ja, ich dachte, beim Fliegen hast du keine Angst, weil es ist ja wirklich nur, ich stelle mich ja nicht an vor dem Grundsätzlichen, sondern ich hatte ja einfach nur keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Mhm. Und beim Baumwipfelpfad sind wir ja eine halbe Stunde immer mehr nach oben gegangen. Und es hat sich so aufgebauscht bei mir, bis ich halt nicht mehr konnte. Und ich dachte, beim Fallschirmsprung ist es ja so, du hast während des Fluges keine Angst, weil du fliegst ja sonst. Du musst nur diese eine Sekunde überwinden, diesen Schritt aus dem Flugzeug zu machen. Das dauert dann vielleicht insgesamt, weiß ich nicht, 1,5 Minuten Überwindung. Und wenn du dann fällst, dann ist es ja schon vorbei. Dann kannst du ja nicht mehr versagen, weil dann kannst du ja nichts mehr machen, weil dann fällst du ja aus dem Flugzeug.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ja, hättest du mich mal damals schon gefragt, dann hätte ich dir gesagt, Judith, auf gar keinen Fall. Aber bitte, ich bin gespannt, wie es ausgeht.
Die waren dann ganz stolz auf mich, dass ich gesagt habe, ich traue mich das, ne? Weil die waren ja schon kurz davor, es zu streichen, weißt du, mit so einem Gesicht, so, naja, das traust du dich ja leider nicht, das können wir ja mit dir nicht machen. Und ich dann so, doch, ich mach das und so, ich traue mich und ich guck mal, wie weit ich komme. Und die haben auch immer gesagt, naja, du musst nicht und so. Und aber ich wollte dann unbedingt, ich wollte es mir beweisen, ich wollte es denen beweisen, mir war es so peinlich, weißt du, diese Heulerei da irgendwie bei dieser Reportage.
Das gleiche Team von den Bäumen?
Ja, das gleiche Team. Und dann sind wir da angekommen bei dieser Station. Und dann war das aber nicht so ein Flugzeug, wie ich das kannte aus den Filmen, wo man so mit 30 anderen dann zu so einer Luke geht, sondern es handelte
überhaupt,
sich.
Was hattest du da für ein, ich kenne diese Sprünge, da, das sind so kleine Flugzeuge, wo 4 Leute reinpassen,
genau,
so kenne ich das.
Ja, genau so war es.
Aber was hast du da für Flugzeuge, wo 30 Leute drin sind?
Ja, das ist aus dem Film, wenn man so einen Film sieht, wo dann irgendwelche Soldaten dann quasi über Kampfgebiet abspringen mit
Fallschirmen. Judith, du bist doch selber beim Fernsehen. Du weißt doch, dass das alles nur Fake ist. Das ist alles
ich
nicht
echt.
Ich
hatte mir das so vorgestellt. Ich war in meinem Leben noch nie in der Situation und dachte, komm, das kriegst du jetzt irgendwie hin. Da sind Gleichgesinnte, raus aus dem Ding. Also wir sind mit so einer kleinen Cessna da irgendwie hoch und aus dieser Cessna war die komplette Innenverkleidung ausgebaut worden, damit da überhaupt 4 Leute reinpassten. Das war also wie so eine Blechbox. Und das war schon meine erste Irritation. Der Pilot war, glaube ich, barfuß. Und der war irgendwie auch...
Wie wäscht er sich wohl in der Dusche die Füße? Mit Rotlicht und einer kleinen Bank? Der kam mit so einem Cabriolet an. Und ich weiß nicht, ob es seine Tochter oder seine Freundin war. Es war jedenfalls und dann barfuß und dann ist er in diese Cessna und dann, es war alles irgendwie nicht so vertrauenserweckend. Wirklich, es war schlimm. Und dann sind wir in dieses Flugzeug rein und ich durfte auch nicht meinen eigenen Kameramann, den ich erkannte, wo ich dachte, da ist jemand dabei, so, ne, wenn man Angst hat, dann hilft das ja.
Wer fängt dich auf, ist für dich da?
Sondern es ging, weil da halt nur so wenig reinpasst, nur der Pilot und dann eben mein Tandemlehrer, also der Fallschirmspringer, an den ich dann angeschnallt wurde für diesen Tandemsprung und dann einer aus seinem Team, der auch springt, Fallschirm, Bildschirm und dann so eine kleine Kamera dabei hatte. Mhm. Weil das Team hatte sich ja vorgestellt, dass wenn ich aus diesem Flugzeug springe, dass es dann so Bilder gibt, weißt du, so Thumbs up, so Daumen hoch. Ich hasse Daumen hoch Fotos, aber das wollten die. Und dann so, juhu, Sylt, ich komme. Weißt du?
Oh Gott, das ist so schlimm.
Was stand im
das
Drehbuch?
Das ist so schlimm. Juhu, Sylt, ich komme. Und dann springt Judith Rakers aus einem Flugzeug, wo ein Barfußpilot drin sitzt, der gerade von seiner Freundin oder Tochter dahin gebracht wurde. Das klingt nach einem wirklich? Fiebertraum.
Das war auch so. Ich habe auch gedacht, meine Güte, überlebe ich das Ganze?
Ich komme.
Ey, und dann sind wir da hoch und ich musste mich schon also so auf den.
Was musstest du dich?
Ich musste mich quasi auf diesen, was ist das dann, ein Fluglehrer? Also der mit mir diesen Tandem.
Wie geht der Satz
macht.
Weiter?
Ja, es war so eng. Ich musste quasi auf seinem Schoß sitzen, während okay. des Fluges nach oben.
Schön.
Das war ja auch ein mir fremder Mann, weißt du? Und ich fand das alles, war alles so eng. Und dann waren auch diese Fenster, die waren alle so geöffnet von diesem Flugzeug. Mhm. Und da hatte ich auch aus den Filmen völlig andere Bilder. Nämlich die Filme, die ich kannte, da war es so, wenn da ein Loch im Flugzeug ist, dass Leute rausgesogen werden, ja, mit ihren Sitzen. Das war so das Bild, was ich hatte. Ich dachte, irgendwie ist das hier alles komisch. Und dann sind wir auf, ich weiß gar nicht, wie viel, 1000 Meter Höhe. Und dann macht der die Tür auf neben mir.
Ja klar, also, ihr wollt ja, ja raushüpfen.
Ja, aber ich saß da ja. Also neben mir war plötzlich keine Wand mehr. Da war nichts mehr, nur der Flügel von dem Flugzeug. Und dann sollte ich, also das hat er mir ja vorher erklärt, mein Bein nehmen, also selber, weil er meint, es könnte sein, dass mir mein Bein dann nicht mehr gehorcht, und das auf den Flügel stellen, weil ich als erstes dann aus dem Flugzeug raus musste, mich hinstellen, wie bei James Bond,
was?
Auf den Flügel, weil er saß ja unter mir und er musste ja auch rauskommen. Also musste ich den ersten Schritt machen.
Ich habe schwitzige Hände gerade allein beim Zuhören und ich habe keine Höhenangst.
Das war so schlimm und ich hatte so eine Angst und ich dachte, du kannst jetzt nicht wieder versagen. Du musst das jetzt machen. Du bist jetzt Reporterin, also reiß
Ach,
dich zusammen.
Scheiße.
Und dann bin ich auf diesen Flügel und dachte die ganze Zeit nur, das darf doch alles nicht wahr sein. Ey, das ist ja hier wie bei James Bond. Und dann konnte ich aber auch gar nicht so nachdenken, weil ich war so halb draußen. Und dann war dieser Lehrer hinter mir und dann ging es auch schon los und wir haben uns in diese Tiefe gestürzt.
Nein, du hast es gemacht?
Ja, ich hatte
Wie
so,
krass bist
ey,
du
ich hatte
denn?
So eine Angst, Ariana. Ich habe wirklich, ich habe da drin gehangen in diesem Geschirr wie eine Leiche. Es gab keine Thumbs-up, Daumen-hoch-Bilder. Es gab auch kein Sylt, ich komme. Es
Bist
gab Bilder.
Du dann ohnmächtig geworden und das wurde von der Kamera eingefangen?
Nee, ich war nicht ohnmächtig, aber es sah aus, als hätte der sich eine schon mehrere Wochen tote Leiche vor den Bauch geschnallt und wäre mit der aus diesem Flugzeug gesprungen. Ich schwör's dir. Es war so schlimm und es wurde auch nicht besser.
Judith Raka ist versehentlich auf Sylt gelandet.
Und dann war immer dieser andere Fallschirmspringer gegenüber mit seiner kleinen Kamera und der versuchte mich
Ach,
dann
der
immer,
hat euch
der
versucht
ist mitge-
zu
mitgefallen quasi und der machte dann immer so der versuchte mich so zu motivieren und zu animieren doch jetzt den Daumen hoch zu nehmen, weißt du? Und ich hing da drin. Ich habe nur gedacht, ich sterbe und habe die ganze Zeit nur drüber nachgedacht, ob es vielleicht sein kann, dass mein Herz jetzt stehen bleibt.
Das verstehe ich.
Weißt du?
Die Angst.
Also ich habe wirklich jetzt so ganz überlegt, so okay, was kann jetzt eigentlich dein Herz stehen bleiben, weil du so eine Angst hast? Ich war so in so einem ganz analytischen, okay, was passiert? Was ist, wie lange dauert das, bis ich unten bin, mit Notarzt rufen und so, wenn jetzt mein Herz stehen bleibt? Also es war fürchterlich und wir sind dann gelandet und im Vorfeld hatten sie mir gesagt, 80% der Leute mit Höhenangst wollen sofort wieder hoch, weil es so toll
wirklich?
War.
Wirklich? Das habe ich mich noch gefragt. Er wusste, dass du Höhenangst hast. Okay.
Das haben wir thematisiert und er sagte auch, ganz viele mit Höhenangst. Das ist kein Problem und so. Und wie gesagt, 80% finden es dann so toll, dass sie wieder hoch wollen. Ich gehöre definitiv zu den 20%, die es nicht wollten. Ich möchte nie wieder in meinem ganzen Leben einen falschen
Sprung
machen.
Ich finde das so krass, dass du das gemacht hast. Und dann, ich finde es schon für, ich wollte gerade sagen, für normale Leute krass. Ich finde es schon für Leute krass, die keine Höhenangst haben. Aber dass du das mit Höhenangst gemacht hast, da frage ich mich wirklich, was macht sie noch? Du bist jetzt für mich so eine ganz mystische, wie so eine Heilerin, die aus irgendwie so einer anderen Dimension, wirklich, was macht sie als nächstes? Da ist Judith Rakers. Was macht sie als nächstes? Läuft sie gleich mit geschlossenen Augen quer über die Autobahn? Oder fängt sie an, mit so einem Ochsen auf einer Weide zu wresteln, Schlammcatchen? Weil das ist wirklich so, man kann sie nicht einschätzen. Sie kann plötzlich alles machen. Sie hat Höhenangst. Was macht sie? Sie springt aus dem Flugzeug. Natürlich, ja klar, hier. Hallo, Sylt, ich komme. Das finde ich so krass.
Aber jetzt kommen wir wieder zum Bouldern zurück. Weil da
oh,
haben
das
wir
ist
ja
ein harter Sprung.
Genau, weil auf einer anderen Insel sollte ich dann genau so eine Kletterwand hoch. An so einem alten Silo war das gebaut. Mhm.
Und Silos sind aber auch wirklich gruselig, oder?
Total.
Ich glaube, ich habe einmal einen Film geguckt oder eine Geschichte gehört, wo ein Junge in so ein Getreidesilo reingefallen ist und dann damit so da so zermalmt wurde oder so. Und seitdem finde ich Silos...
Ich glaube, man erstickt dann da, ne? Weil man so reinrutscht, oder?
Stimmt, genau so ist es, weil das wie Treibsand ist so ein bisschen. Man kommt nicht mehr hoch, ne?
Aber es war an der Außenwand vom Silo, konnte man so
hochklettern. Du musstest nicht durchs Getreide klettern.
Ich musste nicht durchs Getreide klettern. Ja. Ich wäre aber lieber durchs Getreide geklettert. Weil da war es nämlich so, ich sollte wirklich nur... Weißt du, die Kamera wollte einfach nur ein Bild haben, wo meine Füße nicht mehr den Boden berühren. Weil du kannst das ja vielleicht dann auch so, ne, so filmen, dass es so aussieht, als würde ich jetzt klettern.
Würde ich auch denken.
Ich konnte das aber nicht. Ich konnte das nicht, weil ich hätte dafür so ungefähr 1,5 Meter nach oben gemusst. Und das ging nicht. Und ich hing an dieser Wand und merkte schon wieder, wie mir die Tränen in die Augen schossen und dachte so, ey, jetzt bist du aus diesem Flugzeug gesprungen, um deine Ehre wiederherzustellen. Und jetzt sitzt du hier auf 80 Zentimeter an diesem Silo und kannst schon wieder nicht weiterklettern.
So, und da habe ich jetzt eine Frage. Du sitzt doch auch ganz oft auf Pferden.
Ja, da habe ich keine Angst.
Genau, wie geht das bitte? Das verstehe ich nicht.
Da weiß ich auch nicht, aber da habe ich noch nie Angst gehabt. Also das Pferd ist ja auch dann, ja, man ist ja relativ hoch.
Das ist sehr hoch.
Was hat das für eine Rückenhöhe? 1,75 und dann noch so mein Oberkörper. Ich habe einen sehr langen Oberkörper.
Sehr lang, kann ich bestätigen.
Ja, also wahrscheinlich bin ich so auf, weiß ich nicht, 2,20 oder so.
Ja, eben. Das ist ja schon die Hälfte 230. Der Boulderhalle.
Ja, da habe ich noch nie. Ich habe auch keine Angst, dann, ich mache Springsport, dann hebt man ja sogar noch ab und rast weiter.
Das kann ich, da habe ich kein Verständnis für, wie da dein Körper funktioniert.
Ich kann mich auch an eine Klippe stellen. Das können aber viele, die jetzt zuhören, die auch Höhenangst haben, bestätigen. Also wenn man diese Höhenangst hat, die ich habe, dann hat man vor solchen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, ganz doll Angst. Mhm. Kann auch nicht gut über so Gitterroste gehen in der Höhe oder auf irgendwas draufklettern. Schlimm ist immer den Boden verlassen, auf was klettern, wie eine Leiter und dann auf den Heuboden und dann wieder zurück. Also den Heuboden in der Höhe verlassen, um auf die Leiter zu gehen. Das geht dann einfach gar nicht. Aber man kann durchaus an einer Bergkante stehen und runtergucken. Ich habe das dann auch nicht, dass ich das Gefühl habe, es zieht mich irgendwas an, haben ja viele, ne? Dass so der Boden sie so anzieht oder so. Das habe ich auch nicht, aber das ist, glaube ich, ganz ausgeprägt und typisch. Immer wenn ich mich unterhalte mit Leuten, die auch Höhenangst haben, bestätigen die mir, dass das bei denen auch so ist. Dass so Sachen, die man nicht nachvollziehen kann, wie dieses Bouldern, ja, wo du nur sagst, geh doch wenigstens mit dem einen Fuß jetzt noch vom Boden runter auf diese komische kleine Trittfläche und du sagst, ich kann nicht. Mein Körper gehorcht mir, es geht nicht. Oder du kannst den Baumwipfelpfad nicht hochgehen, wo Senioren, spannend, wo kleine Kinder irgendwie hochgehen. Ja, total breit, es geht nicht. Aber du schaffst es dann vielleicht, einen Fallschirmsprung zu machen, weil es nur eine kurze Überwindung ist. Oder springen oder
so.
So, und
wenn
immer.
Wir jetzt zu dieser gläsernen Treppe kommen, von der du erzählt hast. Ja. Ne?
Ich möchte das nicht.
Nee, das habe ich verstanden. Ich habe die nicht vor Augen. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Aber das klingt erstmal so für mich, als wäre das ja an sich was Sicheres. Da würde mich total interessieren, was geht dir da für ein Gedanke oder für ein Gefühl durch den Körper? Hast du Angst davor, dass was technisch zum Beispiel ausfällt und du dann ganz weit runterfällst oder dass was zerbricht? Oder kannst du das benennen?
Nee, das ist keine Angst. Ich glaube, das ist noch nicht mal Angst zu fallen. Und auch keine Angst, dass die Technik nicht funktioniert. Es ist einfach nur, ich weiß es nicht, mir wird dann schwindelig und alles dreht sich, ich werde dann unsicher und meine Beine werden dann weich. Also ich kann die körperliche Reaktion beschreiben, aber ich kann dir nicht beschreiben, was das genau auslöst, außer dass ich sage, es hat was mit Höhe zu tun.
Aber im Flugzeug ist wieder... Geht wieder.
Gar kein Problem. Ich kann auch am Fenster sitzen und rausgucken. Gar kein Problem. Ich habe auch nicht dieses typische, so wenn du zum Beispiel im Skiurlaub oder so, haben ja einige, wenn sie in der Höhe sind, Angst. Also nicht am Abgrund, sondern einfach, dass die Höhe ihnen Angst macht. Das habe ich gar nicht. Überhaupt, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich würde zum Beispiel jetzt nicht gerne in einer Gondel sitzen wollen, die einen Glasboden hat. Gibt's ja, ne, in manchen Skigebieten. Das kann ich nicht. Und Sessellift und so muss ich mich auch manchmal so ein bisschen so zusammenreißen, wenn das dann so ruckelt, ne, an diesen Pfeilern. Und das ist gerade so eine Stelle, wo es so ganz hoch ist. Das ist auch nicht angenehm, aber das ist jetzt keine Situation, die mich an die Grenzen bringt.
Wie wäre so ein touristisches Boot, was so einen Glasboden hat, damit man den Meeres...
Das ist überhaupt kein Problem.
Das auch nicht, wenn es da weit nach unten geht.
Nee, so weit kannst du ja nicht gucken. Ich tauche auch. Du kannst ja höchstens so, weiß ich nicht, wie, vielleicht 3-4 Meter tief gucken.
Ja gut, aber 4 Meter gegen 80 Zentimeter an der Boulderwand?
Nee, da hab ich überhaupt kein Problem beim Tauchen. Auch wenn ich dann weiß, unter mir ist jetzt ganz, ganz viel Meeresboden noch. Wenn man so richtig Tiefseetauchen macht, dann bist du ja vielleicht selber auf 20 Metern. Aber du weißt ja, unter dir geht's viel, viel, viel tiefer noch. Da habe ich keine Angst.
Das klingt jetzt vielleicht creepy, aber wir haben schon ganz viele Situationen gehabt und mein Wunsch wird immer stärker, dich in einem Labor an so Kabel ranzuhängen und mal deinen Körper so ein bisschen durchzuanalysieren, weil ich finde das ultra spannend. Auch diese Alkoholgeschichte, die wir, glaube ich, in der ersten Folge hatten. Also wirklich, dein Körper ist für mich ein Your Body is a Wonderland, um es mal mit John Mayers Worten oder wer das war zu sagen. Das finde ich wirklich so spannend. Ich finde, man könnte eine ganze Doku-Reihe über dich machen. Wirklich, das könnte Wochen und Monate füllen, mal rauszufinden, wie bei dir die Synapsen funktionieren.
Ja, nee, finde ich nicht. Ich möchte, ich möchte viel lieber über dich sprechen.
Wovor hast du denn wissen? Angst? Ich bin ein offenes Buch für dich.
Wo kriegst du denn, also wo kommst du richtig an deine Grenzen beim Thema Angst?
Also ich glaube, was recht verbreitet ist, ist so Spritzen und Blut. Das kann ich gar nicht sehen. Das war auch echt...
Ist das Ekel oder ist das Angst? Das ist ein Unterschied.
Angst.
Angst.
Ja. Also vor allem bei Spritzen, also das war wirklich eine krasse Konfrontationstherapie für mich, diese Kinderwunschbehandlung zu machen, weil ich musste mich ja täglich teilweise mehrfach spritzen. Das war schon schlimm. Und dieser kleine Pieks, wenn mein Freund zum Beispiel gesagt hat, naja, es ist ja nur ein kleiner Pieks, das war für mich kein kleiner Pieks. Das ist diese Vorstellung, dass da diese Metallnadel so tief in meinen Körper reingeht. Das sieht für mich aus wie was logisch gar nicht funktionieren kann. Ich kann doch nicht ganz im 90-Grad-Winkel zu meiner Haut, zu meinem Bauch, eine Nadel so tief reinstecken. Also das ist wirklich...
Wie lang ist denn so eine Nadel?
Ein halber Finger, würde ich sagen.
So 4 Zentimeter?
Ja, wenn du das sagst.
Ja, ich würde schätzen, das sind so...
Ja, ja? So vielleicht, genau. Mhm. Es gibt auch so ein Stift mehr, der sieht wirklich aus wie so ein Kugelschreiber, der hat eine ganz kurze, vielleicht so 2 Zentimeter, aber es gibt auch richtige Spritzen, die teilweise echt dicke Nadeln haben und das fand ich schon schlimm, ist für mich was ganz Unnatürliches, so eine Nadel sich selber in den Körper zu stecken.
Aber ich muss nochmal nachfragen, das finde ich auch unangenehm, ich gucke auch nicht so gerne hin beim Thema Blut und so, ne? Aber ist das wirklich, also ist es unangenehm, ist es eklig oder ist es wirklich Angst? Also kommst du da so an deine Grenzen, dass du das Gefühl hast, du hast deinen Körper nicht mehr unter Kontrolle, also Richtung Paniker? Attacke?
Ja, die ersten Male war es schon so. Wir hatten einen Tierarzttermin für unseren Hund und ich wusste, ich muss mir die Spritze um eine ganz bestimmte Uhrzeit setzen. Und jetzt, das war dann eine blöde Situation, weil wir hatten diesen Tierarzttermin und der Hund musste zum Tierarzt. Ich musste mir aber auch diese Spritze setzen. Also haben wir alles mitgenommen und ich habe in der Tierarztpraxis gefragt, ob wir im Auto warten können, bis wir dran sind. Ja, kein Problem, wir rufen sie dann an. Dann sind wir ins Auto gegangen, ich hatte alles mitgebracht, so ein Kühlpad, um den Bauch so ein bisschen zu kühlen, vorher dann diese ganzen Spritzgeschichten. Da musst du auch selber das Mittel aufziehen, die Nadel wechseln, weil die Nadel vom Aufziehen eine andere ist als die vom Spritzen. Mhm. Und dann saß ich da mit dieser fertig angemixten Spritze und wusste, die muss da jetzt rein. Mhm. Und vor allem, ich hatte diesen Druck mit der Uhrzeit. Ich glaube, so eng muss man das gar nicht sehen, aber das hat mir so einen Druck gemacht, dass ich wusste, die haben gesagt, dass dies exakt um die Uhrzeit gespritzt werden muss. Das heißt, in meinem Körper war so drin, ich habe jetzt nur ein paar Minuten Zeit, sonst ist es zu spät, dann klappt es vielleicht nicht oder so, was natürlich Schwachsinn ist, aber das habe ich in dem Moment so gefühlt.
Ja, man will ja auch alles richtig machen.
Genau, so. Und weiß
man will ja jetzt nicht daran scheitern lassen.
Ja,
ne?
Und viel später hat mir dann eine Ärztin gesagt, der Körper arbeitet ja nicht mit einer digitalen Uhr und weiß, jetzt sind die 24 Stunden vorbei. Wenn das so plus minus 30 Minuten sind, das ist schon in Ordnung. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich mich in dieser Situation befunden, dass ich in diesem Auto saß mit meinem Freund. Ich wusste, jeden Moment kann die die Tierarztpraxis anrufen und sagen, sie können jetzt reinkommen und ich muss mir um diese Uhrzeit jetzt, wo wir hier sitzen, diese Spritze geben. Und das alles hat so einen Druck auf mich ausgelöst, dass es war jetzt keine richtige Panikattacke, aber ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe gegen das Auto getreten von innen, also einfach auf den Boden und gegen die Tür und habe gesagt, wieso muss ich das machen, wieso muss ich da jetzt durch? Und ich habe mich gefühlt, als wenn jemand von außen so Wasser ins Auto reinlassen würde und gleich ist das Auto voller Wasser und ich kriege keine Luft mehr und ich will raus, ich kann aber nicht, weil ich wäre wirklich am liebsten weggerannt. Das war so ein ganz doller Impuls von, ich will hier weg und es hat sich auch angefühlt, als wenn mir gleich jemand was ganz Böses antut, aber ich wusste, ich muss das sogar ja selber machen. Ich bin die Person, die das ausführt. Das war schon eine krasse körperliche Reaktion auch von mir, so dieses Ausgeliefertsein, wirklich das Gefühl von, da hält mir jemand ein Messer an den Hals, so hat sich das angefühlt. Aber so wie du es beschreibst, mit so einer krassen körperlichen Reaktion, dass man das Gefühl hat, ich kann, wenn ich jetzt denke, ich möchte jetzt mein Bein heben oder möchte gehen, dass das nicht funktioniert, ich glaube tatsächlich, das hatte ich noch nie. Und ich glaube, sage ich jetzt mal ganz naiv, dass es auch nichts im Leben gibt, was mir so eine große Angst macht. Also so, dass ich wie gelähmt bin. Das stelle ich mir schon krass vor.
Ja, ich hätte auch immer gedacht, dass man das doch in den Griff kriegen muss, ne, mit einem starken Geist oder so. Aber ich habe am eigenen Leib erfahren, es war auch nur dieses eine Mal, aber ich habe erfahren, dass das in manchen Situationen, also mir jedenfalls
Baumwipfelfahrt,
da war mir das nicht möglich.
Und weißt du noch, wann du das zum allerersten Mal in deinem Leben bemerkt hast, dass du mit Höhe in bestimmten Situationen irgendwie ein Problem hast?
Das ist so gekommen. Also als Kind hatte ich das nicht.
Das war, als du angefangen hast, die Tagesschau zu moderieren, und hattest du auf einmal so einen Höhenflug, warst auf einmal Deutschlands bekannteste Moderatorin oder Nachrichtensprecherin und du auf einmal so, wow, mir wird im Alltag auf einmal total schwindelig. Ich bin ja ganz weit oben, Leute, ihr seid alle da unten.
Ja, es könnte eine zeitliche Koinzidenz geben. Nein, aber als kleines Kind hatte ich das nicht. Da habe ich meinen Vater immer geärgert, der auch ganz doll Höhenangst hat, damit, dass ich dann so nah am Geländer gegangen bin oder balanciert habe. Und er war dann immer so, weißt du, so Rücken an der Hausmauer. Geh da weg, Judith. Da habe ich ihn mit geärgert, das erinnere ich noch. Ich hatte damals keine Höhenangst. Das ist wirklich gekommen erst, als ich älter wurde. Aber ich glaube, so in der Pubertät vielleicht fing das an. Und das wurde dann auch immer schlimmer.
Da hast du noch zu Hause gewohnt?
Ja.
Jetzt komme ich nämlich wieder als Hobbypsychologin. Das ist ja hier, ich habe ja einen Ehrenamtstitel in Hobbypsychologie.
Nur im Gespräch mit mir oder grundsätzlich?
Grundsätzlich.
Okay.
Muss ich kurz drüber nachdenken, grundsätzlich. Und ich gucke da mal ganz kurz, was ich da gelernt habe, als ich mir das selber alles erarbeitet habe. Und meine hobbypsychologische innere Stimme, die sagt, früher hat man ja gedacht, dass ganz viele Sachen über Genetik vererbt wird. Auch so Verhaltensweisen und so. Mittlerweile weiß man, dass es ist fast ausschließlich Prägung. Es werden nur ganz, ganz wenige Sachen genetisch vererbt und die allermeisten Sachen lernen wir, indem wir sie uns abgucken. Und natürlich lernen wir noch viel mehr im eigenen Elternhaus, weil die haben wir immer um uns herum. Und da gucken wir uns Beziehungsmodelle an, da gucken wir uns Verhaltensmuster an oder ab, besser gesagt. Da lernen wir so Zwischenmenschliches und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, aber wie gesagt, nur Hobbypsychologin, dass du hast das ja quasi eingeatmet, könnte man sagen, weil das ja so nah an dir dran war.
Aber ich fand das ja so toll. Ich habe damit ja Späßchen gemacht. Ich fand das ja so toll, dass ich es eben nicht habe. Ich habe meinen Vater ja damit aufgezogen, regelrecht.
Genau, und ich glaube, dass dann irgendwas passiert ist. Da müssen wir noch mal,
müssen
wir noch mal eine Privatstunde ausmachen. Da legst du dich mal zu Hause auf mein Sofa. Ich komme dann zu dir und dusche in deiner Rotlichtdusche. Und dann frage ich dich noch mal ein bisschen aus, weil ich könnte mir vorstellen, dass es... Pubertät ist natürlich auch eine Umbruchphase im Leben, ne, muss man sagen, dass es da vielleicht irgendein, eine Angst oder eine Situation oder eine Lebensphase bei dir gab, wo sich was verändert oder entwickelt hat und wo dann vielleicht diese Angst von deinem Papa, die du so lange mitbekommen hast, sich da raufgesetzt hat, sage ich jetzt mal, ohne einen Fachbegriff zu benutzen.
Es könnte sein, ja.
Ich habe
auch schon mal
drüber
nachgedacht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich unglaublich gerne los wäre.
Ja.
Also wenn mich jemand fragen würde, hast du einen Wunsch, welche Eigenschaft oder welches Problem wärst du gerne los an deinem Charakter, an deiner Persönlichkeit, dann auf jeden Fall die Höhenangst. Weil die einen natürlich auch im Alltag total einschränkt. Man kann das immer so ein bisschen umgehen irgendwie, ne, und Situationen vermeiden. Aber es ist schon etwas, was einem natürlich im täglichen Leben begegnet. Ne?
Ja.
Also ich hatte neulich zum Beispiel wieder eine Reportage und da wollten sie mich überraschen mit ich musste so eine Wanderung machen.
Dein
durch so
Team, Judith.
durch so ein Flussbett im Neoprenanzug. Wandern durchs Flussbett. Und dann kletterten
wir. In welchem Land sind wir?
Das war Spanien, Galicien.
Ah, ja. Mhm.
Und da sind wir dann so ein Berg hoch und das war schon sehr rutschig und glitschig und so und es ging immer höher und links war so der Abhang, aber das ging irgendwie noch mit dem Klettern. Ich war unfassbar stolz auf mich, dass ich jetzt nicht wieder sage, Leute, sorry, ich kann das nicht. Und dann stehen wir oben und dann sagt dieser Führer, so, und jetzt springen wir.
Mit diesem Begriff. Aber ihr wart ja in Spanien.
Dieser Guide,
ja, danke.
sagte dann, so, und jetzt springen wir hier runter. Und ich gucke und sage, wie, wo runter? Ja, hier standen wir oben auf so einer Art Berg und unten war dieses Flussbett und das ging 10 Meter in die Tiefe.
Das ist aber auch tief.
Und ich so, bitte? Und er so, ja, deswegen habe ich jetzt auch Helme mitgebracht. Ich so, ich will keinen Helm. Ich spring da nicht runter. Und dann habe ich das Team anguckt und gesagt, Leute, ich bin doch nicht der Davidoff-Mann. Könnt ihr vielleicht das nächste Mal einen Stuntman buchen? Ich spring doch nicht in 10 Meter runter.
Aber ist es noch das gleiche Team von dem Flugzeug und von dem Silo und von dem Baum?
Es war mittlerweile ein anderes
Team. Okay. Weil die müssten das ja sonst mal langsam wissen.
Richtig. Nee, das war jetzt das Team von Wunderschön. Das war ja eine ganz andere Produktion. Das vorher waren die Inselgeschichten.
Ah ja.
Und in diesem Fall, nee, aber ich hatte auch da vorher gesagt, dass ich Höhenangst habe. Aber das Problem ist, und das werden alle Menschen, die uns jetzt zuhören, mit Höhenangst auch kennen, wenn man das sagt, das Gegenüber nimmt das nicht so richtig ernst. Die denken dann, ja, vielleicht kann sie nicht fliegen oder vielleicht möchte sie nicht auf den Mount Everest. Aber die können sich dann nicht vorstellen, dass so eine Situation
echt?
Schon einen an die Grenzen bringt.
Doch, also ich hätte vielleicht bei einer Rolltreppe dann gedacht, das geht.
Geht. Rolltreppe geht auch, ja. Das
oder
ich
muss auch sagen, Bouldern an einem Silo so einen halben Meter, da hätte ich auch gedacht, das geht.
Ja, siehst du, das geht nämlich nicht.
Ich weiß, hast du erzählt, aber bei einer 10 Meter Klippe im Neoprenanzug mit dem Helm, das Flussbett runter, also da wäre ich schon mal drauf gekommen, wenn mir vorher jemand sagt, ich habe Höhenangst, dass es eher nicht auf der Agenda steht.
Und dann sagte auch der Autor meinte dann so, du ist nicht schlimm. Wir können das ruhig auch mal thematisieren. Dann sag doch jetzt einmal in die Kamera, dass du das nicht machen möchtest, weil du Höhenangst hast. Und
ja,
ich in die Kamera, ich möchte das nicht machen, ich habe Höhenangst. Ich möchte das nicht.
Und war es dann okay oder musstest du nachsitzen?
Nein, es war okay, aber weißt du, was das Schlimme war? Bei dem gleichen Dreh sollte ich dann paragliden.
Sag mal, was machen die denn mit dir? Ja. Da muss man eine Tierschutzorganisation langsam eingreifen. Wo ist Peter, wenn man sie mal braucht? Die müssen dich mit einem Bolzenschneider aus diesem Produktionsteam befreien, Judith. Das geht gar nicht. Ich ziehe mir hier nach der Aufnahme gleich einen Helm auf und gehe ja mal zu deinen Vorgesetzten.
Pass auf,
das ist
jetzt,
ja unglaublich.
Ja, aber weißt du, das Allerschlimmste passiert? Pass auf, ich sollte
nächstes
paragliden.
Jahr schubsen die dich da im Empire State Building runter oder was?
Möglicherweise.
Wunderschön in Amerika.
Ja, genau. Ich sollte paragliden.
Mhm, klar.
Und habe gesagt, dass, sorry Leute, ich habe ja gesagt, ich habe Höhenangst, können wir nicht was anderes machen? Ah ja, es wäre schon schön. Und da ich ja, jetzt kam wieder das Gleiche wie mit Rügen und Sylt. Ich hatte ja jetzt einmal mich nicht getraut.
Mhm.
Ich hasse das, wenn ich mich was nicht traue und an meine Grenzen komme. Also habe ich gedacht, so jetzt Judith, stark sein, du machst es jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das.
Dieses mit dem Helm da in den Fluss rein.
Nee, das habe ich ja nicht gemacht.
Ach
so. Ich habe Abbruch. Aber
ja,
dann kam
genau.
Zwei Tage später so jetzt Paragliden.
Ja.
Habe ich gesagt, okay, ich versuche das. Und da habe ich gesagt, wenn das nicht so eine Nummer ist, wo man über eine Wiese läuft und dann ist da plötzlich ein Abhang, über den man dann ist das in Ordnung.
Mhm.
Nee, das ist nicht so.
Aber
das
wie,
war natürlich
was haben
genau
Sie?
So.
Ja, wollte ich gerade fragen.
Man rennt über eine Wiese und dann ist da ein Abhang.
Ja,
und dann
eben.
Fliegt man. Ja, also das war schon mal genau so, wie es in meinen schlimmsten Albträumen ist.
Da sterben echt Leute dabei, Judith, muss ich an der Stelle
ja,
auch sagen.
Ja, und jetzt, ja, warte ab. Wir sind abgestürzt.
Nein.
Ja, wir sind geflogen und ich habe erst gedacht, so, ach, ich kann das aushalten.
Nein.
So, ist ja sogar ganz schön. Und dann merkte ich aber nach so 5-6 Minuten, ich kann das doch nicht aushalten. Also die Angst stieg immer mehr hoch, genauso wie beim Baumwipfelpfad. Das wurde immer schlimmer. Jetzt konnte ich aber nicht aufhören, weil wir waren ja in der Luft. Du kannst das Ding ja nicht in der Luft irgendwo landen. Du musst dann ja runter. Also habe ich dann dem Fluglehrer, mit dem, ich war wieder so eine Tandem-Sache, dem Guide, gesagt, ich kann das nicht, wir müssen runter, so schnell wie möglich. Ich hatte übrigens auch eine GoPro-Kamera an mir installiert und noch einen Stick in der Hand mit einer GoPro-Kamera, weil ich auch gleichzeitig die Kameraaufnahmen machen musste, während ich da drin hing. Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Und dann hat er gesagt, okay, alles klar, wir landen. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt die Augen zu, weil ich halte es nicht mehr aus. Dann habe ich die Augen zugemacht, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte und merkte, die Panik kommt wieder. Und ich hing da drin, ich kam aus der Situation nicht raus, dass wir dieses Gangplatz, Fensterplatz, weißt du, ich kam nicht raus. Ich hing da drin, wir waren in der Luft und mir war ja klar, also analytisch, dass das jetzt dauert, bis wir landen. Also es geht ja nicht anders. Und da habe ich also die Augen zugemacht und gedacht, okay, jetzt reiß dich zusammen. Und ich habe nur geatmet und gedacht, reiß dich zusammen. Und dann irgendwann merkte ich, ich habe das so gespürt, der wurde so unrhythmisch, der Fluglehrer. Und meinte dann plötzlich so, oh, scheiße. Und ich denke nur so, habe die Augen aufgemacht und sehe nur, dass wir relativ nah über dem Boden sind. Und sah, hat sich alles falsch angefühlt. Da waren diese Kühe und da waren diese Stacheldrahtzäune. Und ich dachte, wieso haben wir so eine Geschwindigkeit drauf? Wir sind doch schon fast unten. Und in dem Moment war das schon so, wir sind auf den Boden so, ne? Also so, wir sind nicht richtig runtergefallen, weil er halt den Schirm genommen hat und in so eine Schleifposition gebracht hat. Weißt du, dass wir am Boden waren.
Also nach hinten
waren.
Geneigt.
Ja, und dann sind wir halt so über den Boden in der wahnsinnigen Geschwindigkeit nach vorne, aber in den Stacheldrahtzaun rein.
Nein.
Der da war. Wir wollten da ja gar nicht landen, weil er war irgendwie in ein Luftloch
gekommen.
Du wolltest
ja eigentlich nach Sylt.
Wir waren abgestürzt. Das war so schrecklich. Und dann,
hatte die den Stacheldraht im Gesicht,
ja,
oder was?
Ja, ich habe nur gedacht, also ich sah den Stacheldraht und interessanterweise war ich dann ganz klar und dachte so, okay, das war's jetzt. Jetzt stirbst du, habe ich gedacht. Wirklich.
Ach du Scheiße.
Ich sah den Stacheldraht, wir waren ja ganz unten, das waren so 6 Lagen Stacheldraht und ich dachte, ich war ja vor dem, ne, der war ja hinter mir, jetzt da rein.
Das machen die mit Absicht, damit du als erstes abkratzt.
Nein, natürlich nicht.
Doch.
Weil die da hinten dann steuern können.
Du bist sein menschlicher Airbag.
Nein.
Doch.
Nein.
Die sagen, ja, die Rackers, die kann draufgehen für mich, die puffert das ab. Ich hier hinten, ich Jürgen. Ey, apropos Jürgen, ich habe wirklich das Gefühl, ach nee, der heißt Jochen. Du hast das ganze Jochen-Schweizer-Programm, alles, was die an Gutschein haben, hast du einmal durchgemacht.
Stimmt.
Gibt natürlich noch viele andere Erlebnisprogramme, wie zum Beispiel
absolut
die Venus-Erotikmesse oder Groupon.
Ich finde das schön, dass du das öffentlich-rechtliche System so schön adaptierst und immer auch gleich dann noch andere Marken nennst.
Ich war 3 oder 4 Jahre da in der Morningshow, das ist drin. Wenn du da einmal was anderes sagst als schwedisches Möbelhaus, gibt's richtig einen auf den Deckel. Okay, und wie seid ihr dann in diesen Stacheldraht
Ich habe mich so nach links geworfen, weil da war so ein Betonpfeiler. Irgendwie geistesgegenwärtig, weil ich dachte, dieser Stacheldraht, wenn der jetzt, das geht ja voll durch, ne, bei der Geschwindigkeit durch das Fleisch und so.
Scheiße.
Und habe mich dann vor diesen, da war Gott sei Dank gerade an der Stelle.
Wie eine Roulade wärst du so halbiert worden
ja,
davon.
Im Ernst,
Draht.
Wahrscheinlich.
Ja.
Also ich habe keine Ahnung, wie das ausgegangen wäre, wenn da nicht zufällig alle 3 Meter war so ein Betonpfeiler gewesen wäre. Und dann habe ich mit meinem Körper das Gewicht meins und das vom Lehrer aufgefangen. An diesem Betonpfeiler.
Wie, aber das ist doch auch nicht gesund.
Nee, ich war auch im Krankenhaus dann und so. Und
das
war die Haut war
dein
ab
Ernst.
Und so. Ja, ich habe mir nichts gebrochen, wie ein Wunder. Und es war ein Dreh über den Jakobsweg. Also wir sind ein Teil des Jakobsweges auch gegangen in Galizien. Und ich habe da auch
Schön gecheatet, schön geflogen die Hälfte. Ne? Und dann später aber sagen, ja hier, Santiago de la Compostela.
Nee, das haben wir ganz ehrlich transparent gemacht. Wir sind da gelandet und sind dann so ein Teil nur gegangen, haben uns viele andere Sachen. Paragliden machst du ja normalerweise auch nicht, wenn du den Jakobsweg gehst. Aber
richtig.
Wir haben den so mitthematisiert. Mhm. Ne? Und mit ein paar Leuten gesprochen, die den gegangen sind und haben gefragt, wie war das? Also ich bin den gar nicht gewandert, haben wir auch nicht so getan, als ob. Aber ich habe in dem Zuge einen Pastor kennengelernt.
Mhm.
Und den habe ich nachher nochmal wieder getroffen, weil ein Dreh nach diesem Absturz stand noch aus. Und den musste ich dann irgendwie mit verbundenem Arm, dass man das nicht so sieht, dann irgendwie noch absolvieren. Und der sagte dann, dass das für ihn eins der Wunder ist, die da geschehen.
Ach, verrückt.
Dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Man könnte ja jetzt auch sagen, es war ein Unglück, dass es dort passiert ist. Aber man kann es natürlich auch sehen, ne? Glas halb voll, Glas halb leer, dass es ein Glück ist, dass nichts Schlimmeres passiert ist und das glimpflich noch ausgegangen ist.
Mhm.
Aber ich meine, wir sind jetzt hier eigentlich bei B, ja, und ich rede die ganze Zeit von H wie Höhenangst, aber da kannst du mal sehen, was so ein kleiner Begriff, und das wollte die Redaktion ja auch,
ja.
Wie Bouldern
total.
Für Assoziationsketten auslöst,
ja, verrückt.
Wenn man in dem Bereich so angstbesetzt ist.
Ich habe eigentlich noch so viele Fragen an dich, aber ich habe das Gefühl, sonst müssen wir eine ganze Höhenangstfolge machen.
Richtig.
Ich kann dir einfach im
War
Laufe...
Ja schon quasi eine Höhenangstfolge.
Wir haben ja noch sehr viele
Sorry.
Folgen. Ich kann dir einfach immer wieder mal hier und da so, ach sag mal Judith, wegen der Höhenangst ist mir noch eine Frage eingefallen. So machen wir das und ich würde erstmal noch...
Ich habe alle krassen Geschichten jetzt auch schon erzählt.
Ja, ist alles weg, ne? Ab jetzt halte ich Monologe. Ich würde noch einen Begriff machen und diese Höhenangstfragen in den nächsten Folgen einfach immer mal wieder
ich
so unterbringen.
Ich bin fertig damit. Ich habe alles erzählt.
Ja, warte mal.
Ich bin jetzt gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ob da sich einer von angesprochen fühlt, der auch Höhenangst hat.
Ich möchte hier noch den Begriff, den die Redaktion mir unter anderem hingelegt hat, einmal hier droppen und gucken, was er mit dir macht. Und zwar Ballerinas. Und damit sind nicht die Ballerinen gemeint oder was auch immer der Plural ist, also die weiblichen Tänzerinnen, sondern die Schuhe. Es sind Schuhe, die, finde ich, wahnsinnig unattraktiv aussehen. Mhm. Ich habe sehr viele davon besessen in meinem Leben. Ich finde immer, es sieht irgendwie so aus wie Bananen, wo man oben so ein Stück rausgeschnitten hat und dann stellt man sich da einfach so rein.
Mhm.
Und es ist auch ein Rätsel für mich, weil der Ballerina-Schuh ist ja eigentlich, wie der Name schon sagt, gehört zur Ballerina.
Mhm.
Kennt man ja diese Ballerina-Schuhe. Das ist so ein Kanuartiger Schuh, der so aus Seide oder
Kanuartiger
so.
Kanuartiger Schuh.
Ich weiß nicht, wie ich das uns beschreiben soll. Mit so einem riesigen U-boothaften Loch oben oder so. Und dann so Bänder und die schnürt man dann die Beine hoch. So. Und dann hat ja irgendjemand mal gesagt, komm, wir nehmen die Bänder einfach weg und dann kann man den auch im Alltag tragen.
Ja.
Das finde ich, das fühlt sich für mich an, als würde man, keine Ahnung, von einem Hochseefischer die Gummistiefel nehmen und sagen, wir schneiden die in der Hälfte ab und dann machen wir so ein Modeding draus.
Ja, aber ist das nicht bei Overknees genauso gewesen und Pretty Woman? Man hat so eine Anglerhose genommen und hat die ein bisschen abgeschnitten.
Ach echt?
Dachte ich. Also könnte doch sein. Auf die Idee komme ich jetzt erst, aber es könnte doch sein.
Stimmt, es hat wirklich, Overknee-Stiefel haben was von einer Anglerhose.
Ja.
Was bist du für ein Schuhtyp?
Ich
Kannst
hab
du
auch,
das so festmachen?
Ja, ich habe also jetzt in letzter Zeit eigentlich immer Sneaker. Oder ich liebe auch so Flipflop-artige Sachen. Gibt natürlich auch noch viele andere Marken, ne, die so 10 Meter haben.
Havaianas
genau.
Zum Beispiel.
Und ich bin gerne barfuß unterwegs tatsächlich im Sommer. Ich liebe das total.
Aber das würdest du ja jetzt nicht in Hamburg machen, oder?
Nee, das stimmt. Ich habe auch eine Zeit lang Ballerinas getragen. Mhm. Aber ich muss sagen, dass dieser Schuhtrend wirklich, also Guido Maria Kretschmer würde sagen, der tut nichts für dich.
Ja.
Weil ich bin eine Frau mit langem Oberkörper und kurzen Beinen. Und ich habe diese fleischigen Waden, über die wir auch schon gesprochen haben. Und das in Kombination mit Ballerinas ist nicht schön.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es zeigt zu viel vom Fuß. Ich bin nicht dafür, dass man vom Körper jetzt extrem viel verdecken muss. Aber ich habe das Gefühl, an der Stelle müsste man es. Es zeigt mir zu viel. Das legt den Fuß so frei in so einer...
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel Flipflops oder Havaianas anhast, dann hast du ja auch...
Stimmt.
Also ich habe überhaupt kein Problem, meinen Fuß zu zeigen, aber ich finde, dass also Ballerinas ist für Frauen, die so schlanke Fesseln haben, lange, dünne Beine, dann sieht das toll aus,
finde ich. Nicht mal dann. Es sieht für mich immer aus wie ein... So ein bisschen so clownig auch, als hätte man dem Clown die Hälfte vom Schuh abgeschnitten. Weil ich finde, die Ballerinas sind auch ganz oft aus so einem ganz harten... Kennst du so... Ich bin wirklich überhaupt kein Mensch für teure Kleidung, gar nicht. Ich kenne viele Leute, die sehr, sehr viel Geld, Männer und Frauen, die sehr, sehr viel Geld für Kleidung ausgeben und da so einen richtigen, nicht Ehrgeiz entwickeln, aber so das als Investition sehen und dann super gerne 500 Euro für Schuhe ausgeben, so bin ich gar nicht. Aber wenn das so ganz billiges Material ist, dann ist es so wie dickes, hartes Kunstleder und dann oft noch so ein kleines Schleifchen vorne dran. Und das sieht wirklich aus, als hätte man einem Clown die Arbeitskleidung geklaut, finde ich. Und sie einfach einer Frau gegeben und gesagt, bitte. Und damit jetzt in die Fußgängerzone.
Bei dem, was du gerade sagst, mit dem finanziellen Aspekt, ne, dass es Schuhe für 500 Euro gibt, also meistens ja keine Ballerinas oder wahrscheinlich auch von irgendwelchen Luxusmarken, muss ich an eine Folge von Sex and the City denken. Das war ja meine Lieblingsserie, als ich etwas jünger war. Und den Moment, als Carrie Bradshaw in ihren Schuhschrank geht und ihr klar wird, dass sie sich deshalb keine Eigentumswohnung leisten kann, weil der Gegenwert einer Eigentumswohnung in New York in ihrem Schuhschrank steht.
Ja,
das hat auch mir die Augen geöffnet damals, muss ich sagen.
Echt, warst
ich
du
glaube,
mal so?
Ich glaube nicht, dass es ein gutes Investment ist. Also ich glaube, es gibt nur ganz wenige so Luxusprodukte, die mit Kleidung zu tun haben, wo du weißt, das kriegst du dann wirklich wieder. Man redet sich das dann ein und sagt sich, ach, besser jetzt hier und so. Klar, besser Qualität kaufen als fünfmal irgendeinen Scheiß. Ne? Am Ende kann es dann günstiger sein, wenn der Scheiß dann immer kaputt geht und die Nähte sich öffnen und irgendwie sofort Wollmäuse dran sind und so. Aber ich glaube, so diese totalen Eskalationen finanziell, die müssen echt nicht sein.
Aber stimmt, sehr witzig. Fällt mir gerade ein, dass ich eine Freundin habe, wenn die sich eine teure Handtasche kauft und ich sage, so viel Geld hast du für eine Handtasche ausgegeben, dann sagt die immer, du, aber die kann ich fast für den Neupreis nochmal verkaufen.
Mhm.
Die sinkt kaum im Wert über die Jahre.
Und dann versuchst du das mal im Secondhand-Laden und kriegst dann 40 Euro.
Das Aber das finde ich auch sehr lustig, dass wenn man sich so eine teure Handtasche kauft, dass das das Erste ist, woran man denkt, dass man sie fast zum Original-Neupreis wieder verkaufen kann, wenn es irgendwann mal soweit ist.
Ja, weil du dir natürlich schlechtes Gewissen, ne, und denkst dann,
Versteh
das musst du jetzt
gut.
irgendwie verkaufen, dir selber auch gegenüber als gutes Investment. Und man glaubt es dann vielleicht auch wirklich, bis man das erste Mal es tatsächlich versucht. Es gibt ja auch nur ganz wenige, wie gesagt, Kleidungsstücke, bei denen das tatsächlich so ist, dass sie so werthaltig sind. Meistens ist es ja dann, also.
Hast du überhaupt so Luxusklamotten?
Ja, so ein paar Teile habe ich. Aber ich habe früher, muss ich sagen, also mit meinem Umzug aufs Land hat sich da ganz viel verändert. Also früher gab es schon das ein oder andere Teil, wo ich dachte, oh, das finde ich toll und das war dann auch ein bisschen teurer. Ich habe das immer schon kombiniert, auch mit so günstigeren Sachen.
War das so It-Pieces? Könnt ihr denen den Begriff It-Piece geben? Ich liebe den Begriff It-Piece.
Wenn dann irgendwie so eine Handtasche so, weißt du, so alle hatten dann diese tolle Handtasche, dann wollte ich die auch unbedingt haben. Aber das hat sich total gegeben, weil immer wenn ich jetzt, ich mache gern Online-Shopping, so abends, wenn ich fernsehe, so parallel gucke ich mal, was es so gibt. Habe ich früher
nicht
schon
achtsam.
Gerne gemacht. Nicht achtsam,
achtsam,
genau. Als Kind habe ich dann die Versandhauskataloge durchgeguckt, jetzt sind das irgendwelche Online-Shops und fülle dann immer Bestellzettel aus, die ich meistens auch gar nicht wegschicke. Egal, es macht mir irgendwie Spaß.
Warte mal ganz kurz, wirklich? Du schickst es am Ende nicht ab?
Nein.
Oh, Judith, ich habe neulich so viel Zeit damit verbracht, in einem Online-Shop was auszusuchen und ich weiß nicht, was ich für einen Fehler gemacht habe, aber der Warenkorb war am Ende leer und ich muss gestehen, dass ich fast geweint habe.
Wirklich?
Ja, weil ich da so viel Arbeit reingesteckt habe. Ich tue wirklich nicht unbedacht Dinge in den Warenkorb und ich habe dann immer genau verglichen, ist es jetzt besser oder das? Brauche ich das? Ja. In welcher Farbe, in der? Welche Größe? Und das ist wirklich für mich wie eine Masterarbeit. Und als am Ende dann einfach dieser scheiß Warenkorb gelöscht war, dachte ich, ja, die letzten anderthalb Stunden Lebenszeit für die Katz, weil ich wusste auch, ich mach's garantiert nicht nochmal. Du machst es bewusst, dass du dann nicht abschickst.
Ja, ich finde, das habe ich als Kind schon gemacht.
Wie?
Da habe ich zu Hause gesessen, weißt du, in dem kleinen Häuschen mit meinem alleinerziehenden Vater, der natürlich überhaupt gar kein Verständnis hatte für irgendwie teure Ausgaben für Mode und habe dann bei den Versand, damals gab es noch Versandhauskataloge in Papierform und da gab es dann immer so Bestellformulare drin. Da gab es dann immer so Karten, wenn du nur so 10 Teile bestellen willst und es gab immer so eine DIN A4 Seite, wo dann so Platz für 20, 30 war. Mhm. Ich habe alles ausgefüllt. Aber wir hatten überhaupt kein, also ich hatte überhaupt kein Geld, das irgendwie wegzuschicken. Ja. Aber ich habe mich dann immer so reingeträumt in diese Sachen und fand das toll. Und das ist immer noch so geblieben, jetzt halt beim Online-Shopping, dass ich manchmal so, also ganz oft tue ich Sachen in irgendwelche Warenkörbe, die ich dann nie abschicke. Und wenn mir sowas passiert, ne, Warenkorb plötzlich leer, dann sage ich immer, oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, diese Entscheidung wurde mir abgenommen. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich es tragen soll.
Ist aber
auf dem Land, zu Rewe oder Aldi beim Einkaufen. Also ich mache ja nichts mehr irgendwie großartig mit rotem Teppich und so. Ich brauche es auch gar nicht mehr.
Aber also wofür machst du es dann genau, wenn du dir diese Stunde zum Beispiel nimmst, um es im Warenkorb zu versammeln? Ist es wie shoppen gehen, aber nichts kaufen, sondern einfach durch die Schaufenster sich zu gucken? Oder?
Ja, ich glaube schon. Das ist sowas wie Window-Shopping.
Ja.
Ja, noch mehr eigentlich, weil man geht ja sogar schon einen Schritt weiter. Man guckt nicht nur,
wollte ich
man trifft
sagen.
Schon eine Entscheidung und stellt dann auch Sachen so zusammen und hat dann schon, also ich habe dann irgendwie schon so ein Gefühl von, ich war ja jetzt einkaufen, ich muss es dann gar nicht mehr wegschicken. Mir macht das, ist irgendwie so eine Art Hobby.
Das mache
ich jetzt nicht jeden Tag, aber ab und zu mache ich das. Und früher, also es gab keinen Versandhauskatalog, den gab es ja irgendwie nur zweimal im Jahr oder einmal im Jahr, glaube ich sogar, wo nicht alle Bestellzettel ausgefüllt waren. Also mein Vater spricht mich heute noch darauf an, weil das war so ganz typisch. Es gab kein kariertes Stück Papier in unserem Haushalt, wo mein Vater nicht irgendeinen Grundriss drauf gezeichnet hätte, weil der halt immer irgendwas gebaut hat. Und es gab keinen Bestellzettel, der nicht ausgefüllt war.
Ach süß.
Kindheitserinnerung.
Das finde ich wirklich süß. Ich glaube tatsächlich, wenn ich so einen virtuellen Warenkorb mache, wäre mir die Arbeit, das wäre mir zu viel. Weil das Witzige finde ich ja auch, es reicht ja für dich dann offensichtlich nicht, das Durchscrollen und so, ach schön, was es alles gibt.
Nee, ich muss diese Kaufentscheidung.
Das ist ja verrückt.
Aber ich muss nicht durchziehen.
Und denkst du dann manchmal, wenn du bei dir im Zimmer stehst und dann denkst, ah, heute ziehe ich mal den blauen Blazer an, der hat mir so gut gefallen und dann machst du den Kleiderschrank auf und merkst, ach, den habe ich ja gar nicht gekauft, den habe ich ja nur in den Warenkorb getan, aber nie abgeschickt.
Nee, das habe ich nicht.
Nee, das passiert nicht.
Nee, ich weiß ganz genau, was ich dann mache und was nicht.
Also würdest du sagen, du hast viele Klamotten im Kleiderschrank oder eher so mittelmäßig? Weil ich stelle mir vor,
mittlerweile habe ich auch alles in allen Größen.
Für jede Lebensphase.
Alles in allen Größen.
Das heißt, ein sehr voller Kleiderschrank.
Ja, sehr voll. Ich kann mich schlecht trennen. Es gibt ja Menschen, die, das finde ich so bewundernswert, ne, überhaupt diese ganzen Aufräumseiten, weißt du, auf Social Media. Oh, das gucke ich mir immer, das finde ich ganz toll, wenn so Leute eine Schublade aufziehen und dann ist das alles so total
das
sortiert
stimmt.
Und die haben so Gefäße für ihre Gewürze und alle Gefäße sehen gleich aus und sogar die Waschküchen sind so richtig durchgestylt und das Waschmittel ist nicht mehr in der hässlichen Plastikflasche, sondern auch in so tollen Glasbottichen mit Holzdeckel und so. Ich finde es ganz toll.
Und ein schwarzes Schildchen, wo mit einem weißen Kreidestift draufgeschrieben ist.
Mit einer schönen Handschrift und so.
Ja.
Ich liebe, dass mir das zu gucken. Bei mir sieht es anders aus. Aber ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz toll.
Mhm.
Und ich fände es auch ganz toll, so zu sein, wie ja auch einige sind auf Instagram, die dann, bevor sie sich was Neues kaufen, was Altes erst wegtun.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch mal gesehen, aber noch nie ausprobiert.
Die in den Schrank gehen und dann sagen, so, wenn ich jetzt 3 neue teile, kommen 3 alte weg. Ich bin dann totaler, ich denke immer, och, das ziehe ich bestimmt nochmal an. Da sind Sachen in meinem Kleiderschrank, die sind 5 Kleidergrößen zu klein. Die habe ich halt mal getragen vor 20 Jahren. Die passen mir jetzt nicht mehr. Und eigentlich weiß mein Gehirn, dass er auch nie wieder in diese Größe 34 reinpassen wird. Aber ich will das nicht weggeben.
Ja.
Weil ich könnte ja vielleicht irgendwann doch nochmal und dann würde ich mich ärgern. Und deswegen horte ich die ganze Zeit diese Sachen.
Aber wenn du von diesem System gerade sprichst, ja, da habe ich nämlich eine Frage zu. Ich sehe das nämlich auch ganz oft, dieses, ich kaufe was Neues, dann müssen dafür erst 3 Teile raus. Oder ich kaufe 3 Teile, dann müssen erst 3 Teile gehen. Da habe ich immer gesagt, ah ja, okay. Und habe dann aber irgendwann mal gedacht, Aber warum? Also was ist der Sinn dahinter, damit der Schrank nicht so voll wird?
Ja.
Aber wenn ich drei Teile weggebe, da bin ich ja noch mehr Fast Fashion Industrie, weil ich hole mir was Neues und gebe auch, schmeiß auch, also man soll es ja wahrscheinlich nicht in den Müll schmeißen, sondern spenden oder verkaufen oder so. Das kommt mir aber noch komischer vor.
Nee, aber es wäre, also manchmal gibt es ja auch wirklich Gründe. Es passt dir nicht mehr, weil du vielleicht zugenommen hast oder weil irgendwas war und du musst dir was Neues kaufen. Mhm. Und dann würdest du auch eben, irgendwie, keine Ahnung, wenn du dir den Pullover in L gekauft hast jetzt, dann würdest du dir den M oder einen halt aussuchen in M oder in S und den dann wegtun. Ich glaube, das ist das System.
Ja?
Also nicht was Gutes aussortieren für was noch Besseres, mhm, oder was Alternatives. Das kann man natürlich auch machen, sondern
einfach was
Altes weggeben.
Weil was ist, wenn man nur tolle,
Altes
passende
weggeben.
Sachen im Schrank hat?
Ja, dann macht es wahrscheinlich nur Sinn, um den Schrank nicht zu überfüllen oder so. Aber bei mir sind, mhm, wirklich, also ich würde mal sagen, 80% der Sachen in meinem Schrank ziehe ich nicht mehr an. Und
wirklich?
Kann ich auch nicht mehr anziehen, weil ich nicht reinpasse.
Judith, wir haben mittlerweile so eine lange To-Do-Liste. Ich würde gerne mit dir auch mir deinen Kleiderschrank angucken.
Weißt du, dass ich mittlerweile, wir sind in Folge 2, ne, und ich habe das Gefühl, dass ich also irgendwie therapiebedürftig bin. Offenbar in viel, als ich hier reinging, dachte ich bin eine patente, gesunde, mental gesunde Frau. Und jetzt nach Folge 2 denke ich, so, es gibt offensichtlich so ein paar Dinge, die irgendwie weird sind.
Aber ich finde das richtig gut, so machen wir das. Wir gucken jetzt einfach am Ende jeder Folge, wo stehen wir. Haben wir heute wieder was Merkwürdiges über uns rausgefunden? Wie viele Phobien haben wir? Wie viele merkwürdige Spleens? Nächstes Mal dann in Folge 3 mit dem Buchstaben C. Ich bin gespannt, was da... Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Phobie, irgendeine weirde Eigenschaft, irgendein Charakterzug mit C kenne. Mhm. Können wir ja noch mal überlegen. Chronisch krank ist das. Oh nee, das ist nicht das, was ich meinte. Was mit C? Clownophobie. Gibt es das nicht? Leute, es gibt auf jeden Fall die Angst vor Clowns. Ob die Clownophobie heißt, weiß ich nicht.
Ich überlege auch gerade mit C. Das ist ein bisschen wie Stadt, Land, Fluss. Weißt du, du überlegst dir, was fängt alles mit C an, um es dann abzuarbeiten. Ich glaube, wir werden eine Lösung finden bis zur nächsten Folge. Wir
das
sammeln jetzt
auch.
Mal.
Wir machen uns Gedanken. Ich schreibe mir das auf wie immer. Wir schreiben uns ja immer irgendwas auf. Hm? Hm? Spleens mit C. So, und ob wir was gefunden haben, das besprechen wir nächstes Mal.
Sehr gut.
Ich freue mich drauf. Bis dann.
Bis dann.
Das war Barbori und Rakers, ein Podcast von SWR 3. Exklusiv produziert für die ARD Audiothek. Hosts Ariana Barbori und Judith Rakers.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barbori-und-rakers@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen, Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.
Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun?
Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht, worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt.
Bei Fakt Up gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
Und nebenbei, etwas lernen könnt ihr natürlich auch.
Fakt Up, eine Woche Wissenschaft, gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.